Kopfkino Machfeld. Ein Podcast zu legendären Drehorten von Filmen, die es noch nicht gibt. Von Daniela Lipka und Hartmut Schnedl. Der Himmel über dem Machfeld ist wie eine riesige Cinemascope-Leinwand, die darauf wartet, mit Filmen gefüllt zu werden.
Hallo, wir sind Daniela Lipka
und Hartmut Schnedl.
Das ist unser Podcast Kopfkino Machfeld.
In jeder Podcast-Folge wollen wir euch einen Ort im Machfeld vorstellen, der unserer Meinung nach eine großartige Location für Filmszenen abgeben würde.
Diese Filme existieren bis jetzt nur in unseren Köpfen.
Die Locations im Machfeld, die gibt es wirklich.
Mit unserem Kopfkino können diese Orte eure Fantasie beflügeln.
Und was ist eigentlich das Kopfkino?
Wir gehen an Orte, die für uns eine cineastische Qualität haben. Was ist eigentlich für dich diese cineastische Qualität?
Das ist einfach ein Ort, der eine gewisse Ausstrahlung hat, die im Film gut rüberkommt oder wo es Dinge gibt, die man in Szenen gut brauchen kann.
Haben wir so einen Ort gefunden, dann beschreiben wir die Location und beschreiben, welche Geschichte wir uns dazu ausgedacht haben.
Und unsere Hörerinnen und Hörer können ja diese Locations dann besuchen.
Genau, und beim Zuhören bei diesem Podcast entsteht das Kopfkino.
Wie schaut eigentlich das Machfeld aus? Wie kannst du das beschreiben?
Also es ist flach. Geografisch liegt es zwischen Wien und Bratislava. Im Süden ist die Donau die Grenze und im Norden geht das Machfeld in das Weinviertler Hügelland über. Es ist eine sehr flache Landschaft mit großen Feldern, auf denen Getreide und Gemüse angebaut wird. Dazwischen liegen kleine Ortschaften. Am Rand entlang der Donau und Mach gibt es große Auwälder.
Und die gehören ja auch zum Nationalpark Donau.
Genau. Gibt es schon berühmte Filme, die im Machfeld spielen?
Ein Film aus dem Jahr 1913 spielt im Machfeld, teilweise im Machfeld, der heißt Das Geheimnis der Lüfte und angeblich sind da spektakuläre Luftaufnahmen zu sehen vom Machfeld und von den Donauauen, wie es eben damals 1913 ausgesehen hat.
Das ist interessant, weil da könnte man sehen, ob der Auwald damals auch größer war.
Zum Beispiel, ja. Oder wie die Donau anders geflossen ist, welche Altarme es gegeben hat. Ansonsten ist das Machfeld cineastisch eher unbedeutend. Also im Vergleich zu anderen Regionen von Niederösterreich, wie zum Beispiel der Süden von Wien mit dem Meierling oder die Wachau, wo viele Heimatfilme spielen oder das nördliche Weinviertel oder das Waldviertel zum Beispiel.
Was gibt es da für Filme im Waldviertel, so aktuelle?
Es hat in den letzten Jahren ein paar Filme gegeben, die dort spielen, zum Beispiel die Serie Braunschlag oder Ich sehe, ein Horrorfilm, der international Aufsehen erregt hat. In den 70er Jahren ist im Truppenübungsplatz Allensteig ein Kriegsfilm gedreht worden, Steiner, das Eiserne Kreuz, ein Hollywood-Film.
Ja, und der berühmteste Film im Machfeld?
Der berühmteste Film ist wahrscheinlich Indien. Mit Josef Hader und Alfred Dorfer. Ein Roadmovie, passt gut ins Machfeld, wo das Machfeld so als tiefste Provinz dargestellt worden ist und Josef Hader und
Alfred Dorfer,
die sind Gasthausinspektoren und die gehen da in Gasthäuser, die äußerst grindig sind, die es aber heute wahrscheinlich nicht mehr gibt im Machfeld, die entweder zugesperrt haben oder sich in noble Landgasthäuser gewandelt
Zum
haben.
Zum Glück.
Sonst sind im Machfeld eher die Schlösser als Drehorte genutzt worden. Zum Beispiel das Schloss Eckartsau, da ist in diesem Frühling ein Sissi-Film gedreht worden. Das Schloss Hof, da ist vor einigen Jahren ein Märchenfilm gedreht worden, Aschenputtel.
Ja, und was hast du heute für uns auf Lager?
Wir begeben uns für meinen Film nach Oberhausen. Das ist ein Ortsteil von Groß-Enzersdorf. Und dort gibt es einen mysteriösen Erdhügel mit einer Kirche obendrauf. Und dieser Erdhügel spielt eine wichtige Rolle in meinem Film, den ich mir ausgedacht habe.
Und wie heißt dein Film?
Der Film heißt Drachenbrut.
Klappe!
Die heutige Folge führt uns nach Oberhausen. Das ist ein Ortsteil von Großenzersdorf. Dort hat Hartmut eine besondere Stelle entdeckt, zu der sich einen Film einfallen hat lassen, dessen Name Drachenbrut ist.
Genau. Wir sitzen hier gerade am Fuß von einem Hügel. Der Hügel ist 7 bis 10 Meter hoch und er liegt in einem kleinen dreieckigen Stückchen Wald am Rand der Ortschaft Oberhausen. Und Oberhausen ist ein Teil der Gemeinde Großenzersdorf. Großenzersdorf liegt im Westen von uns, im Norden und Osten breitet sich das Markfeld aus und hinter uns im Süden beginnen in ein paar hundert Metern die Donauauen. Auf dem Gipfel des Erdhügels steht eine kleine schmucklose Kirche. Sie ist im Barock errichtet worden, sie ist gedrungen, sie ist schmucklos. Das einzige Auffällige ist ein achteckiger Turm. Sie schaut überhaupt eher aus wie eine Burg oder wie eine Festung als wie eine Kirche. Dazu passt auch, dass die Eingangstüre fest versperrt worden ist mit einem Riegel und 4 zusätzlichen Schlössern. So ein Hügel im Machfeld ist was eher Ungewöhnliches und der Hügel ist auch kein natürlicher Hügel, sondern er ist ein künstlicher Hügel. Er ist aufgeschüttet worden und war wahrscheinlich ein Teil einer Wehranlage, einer Festung, zu der auch das heutige Schloss Sachsengang gehört. Die Anlage ist ungefähr im Jahr 1000 entstanden, aber wahrscheinlich geht der Ursprung noch viel tiefer zurück. Möglicherweise hat es diesen Hügel schon gegeben, bevor überhaupt die Römer auf dieser Seite der Donau aufgetaucht sind. Mein Film spielt zu einer Zeit, die allgemein als die Völkerwanderung bezeichnet wird. Das Römische Reich löst sich langsam auf. Menschengruppen aus der ganzen damals bekannten Welt ziehen durchs Land. Sie sind teils auf Eroberungen und Plünderungen aus. Die meisten sind aber nur auf der Suche nach einem besseren Leben. Der Hügel, an dessen Fuß wir jetzt sitzen, wie gesagt, den gibt's schon. Früher einmal zur Römerzeit ist hier ein hölzerner Wachturm gestanden, auf dem man von der einen Seite weit ins Markfeld hineinblicken konnte. Und das war damals eine ganz andere Landschaft als heute. Heute ist sie ausgeräumt, geometrisch eingeteilt mit Feldern. Damals hat vor allem die Donau und diese vielen Altarme und diese Schlingen, die die Donau damals gehabt hat, eine Rolle gespielt. Die Landschaft war wahrscheinlich ein Mosaik aus Tümpeln, Altarmen, Sümpfen, kleinen Wäldern. Und dazwischen waren diese Dörfer mit ihren Wiesen und Weiden und Feldern. Auf der anderen Seite hat man vom Wachturm aus die Donau und die Auwälder überblickt. Die Auwälder waren damals undurchdringlicher Dschungel. Dort hat der Auhirsch gelebt, dort waren Wildschweine unterwegs und vor allem massenweise Gelsen. Zu der Zeit, in der der Film spielt, steht auf dem Hügel eine sechseckige Hütte. Sie ist aus den Resten des römischen Wachturms gebaut worden und in dieser Hütte wohnt die Heldin des Films. Es ist eine drahtige, wortkarge Frau um die 40 und die Bewohner der umliegenden Dörfer nennen sie die Sachsen. Und zwar deshalb, weil Sachse ein Wort war, das man damals für alle Fremde verwendet hat. Woher die Sachsen gekommen ist und wann sie hierher gezogen ist, das weiß man nicht. Die Sachsin lebt alleine, sie hat keinen Mann, sie hat ein paar Kinder großgezogen, die aber alle schon in der Welt verstreut leben. Die Sachsin ist die Verbindung zwischen dem wilden Auwald und den Dörfern und den Siedlungen. Die Sachsin kennt die Wege durch die Au, die sonst keiner kennt. Sie sammelt im Auwald Wildgemüse und Wurzeln und vor allem schneidet sie dort Weidenruten. Die flicht sie zu Körben und diese Körbe tauscht sie aus gegen alles, was sie so zum Leben braucht. Und was sie nicht im Auwald findet. Außerdem wirkt sie auch als Ärztin, als Tierärztin, als Hebamme und als Apothekerin. Die Bewohner der Dörfer respektieren sie, sie haben ein bisschen Angst vor ihr, aber sie schätzen sie, weil sie sie eben brauchen. Zeit der Völkerwanderung, wie gesagt, Fremde ziehen durchs Land, Heerscharen ziehen durchs Land, manche bleiben hier, andere ziehen wieder weiter. Eines Tages trifft die Sachsin im Auwald auf einen schwer verwundeten Mann. Ein Krieger, der mit einer Schar anderer Krieger durchs Land gezogen ist und der sich so stark verletzt hat, dass er nicht mehr mithalten hat können. Seine Kameraden haben ihn einfach zurückgelassen, haben ihn vielleicht ein paar Brote noch dagelassen, eine Flasche mit Wasser und haben ihn ansonsten sich selber überlassen. Die Sexy nimmt den Fremden bei sich auf und pflegt ihn gesund. Und der Fremde dankt es ihr, indem er kleine Arbeiten für sie übernimmt, und er bleibt auch bei ihr, als er wieder gesund ist und eigentlich weiterziehen kann. Es bleibt ihm auch nicht sehr viel anderes über, seine Kollegen sind fort, er ist ganz allein. Keiner von den beiden spricht die Sprache des anderen. Mit der Zeit lernen sie zwar ein paar Wörter in der jeweils anderen Sprache und die wichtigsten Phrasen, aber sie entwickeln außerdem eine eigene gemeinsame Sprache. Eine Sprache, die aus Wörtern besteht, aber auch aus Gesten und vor allem aus aufgezeichneten Symbolen. Am Anfang haben sich die beiden nämlich mit Zeichnungen verständigt. Also sie haben einen Fisch aufgezeichnet, wenn sie über einen Fisch reden wollten, und einen Vogel aufgezeichnet, wenn sie über einen Vogel reden wollten. Und aus diesen Zeichen sind Symbole entstanden. Und aus diesen Symbolen ist eine eigene Schriftsprache entstanden, die nur diese beiden verstehen. Das Verhältnis zwischen den beiden, zwischen der Sexin und dem Fremden, ist eher wie eine Mutter-Sohn-Beziehung. Der Mann ist immerhin mehr als 20 Jahre jünger. Es spielt aber auch eine latente erotische Anziehung mit hinein, die aber nie wirklich ausbricht. Die Bewohner der umliegenden Dörfer tolerieren den Fremden anfangs mehr oder weniger. Sie sehen in ihm einen Diener der Sexin, vielleicht auch einen Liebhaber, und sie gönnen das der Sexin natürlich. Hin und wieder passiert etwas in den Dörfern. Hühner verschwinden, Sensen zerbrechen an Steinen, die vorher noch nicht im Feld gelegen sind. Hin und wieder schlägt ein Blitz in eine Scheune und die Scheune brennt ab. Es passiert vielleicht nicht mehr als vorher, aber man schaut ein bisschen genauer hin, man nimmt mehr wahr, seitdem dieser Fremde eingezogen ist. Alles, was passiert, wird von jetzt an dem Fremden in die Schuhe geschoben. Also er war es, der die Hühner gestohlen hat, er hat die Steine ins Feld geworfen und er hat die Scheunen angezündet. Und es passiert noch mehr Unglück. Kinder laufen davon, Hunde werden tollwütig, Frauen werden unfruchtbar und die Stimmung gegen den Fremden wird immer aggressiver. Mit der Zeit wendet sich die Stimmung auch gegen die Sexin. Man hatte schon vorher gewusst, dass sie ein bisschen Magie treibt, und man hat so gemunkelt, sie beschwört Geister. Aber man hat immer gemeint, das ist halt eine gute Zauberin, die weiße Magie macht, die sie im Guten anwendet, die auch den Menschen zugute kommt. In den Augen der Dorfbewohner wird sie jetzt aber mehr und mehr zu einer Hexe, einer Frau, die schwarze Magie betreibt. Und der Fremde, der plötzlich aufgetaucht ist, ist für die Dorfbewohner so ein Abgesandter einer fremden Macht. Und die Hexe hat ihn sich geholt und sie hat ihn sich gefügig gemacht. Nun wohnt in den Dörfern auch ein Missionar. Ein Missionar, der die Leute zum Christentum bekehren will. Und dem sind die Sexin und die Fremde natürlich ein Dorn im Auge. Er hetzt die Bewohner der Dörfer auf und er setzt Gerüchte in die Welt. Er berichtet zum Beispiel von einem Drachen, den er in den Sümpfen der Donauauen gesehen haben will. Und er weiß auch, dass dieser Drache Eier legt. Und eines dieser Eier hat die Sexin mitgenommen, ausgebrütet, und daraus ist der Fremde entsprungen. Die Stimmung wird nach und nach unerträglich. Die Dorfbewohner kaufen der Sexin ihre Körbe nicht mehr ab. Sie verweigern ihre Heilkünste, und das führt natürlich zu noch mehr Krankheiten, zu Todesfällen und Fehlgeburten. Und an all dem Unglück haben natürlich die Sexin und der Fremde Schuld. Nun hat der Fremde aber auch eine Liebesbeziehung zu einer Dorfbewohnerin begonnen. Dieses Mädchen aus dem Dorf steht nun auch unter dem Einfluss des Missionars und zieht sich mehr und mehr vom Fremden zurück. Das vergiftet natürlich auch die Beziehung zwischen der Sexin und dem Fremden. Und die Sexin macht den Fremden auch dafür verantwortlich, dass die Stimmung so umkippt, und sie ist vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig. Es kommt zu einem ernsthaften Streit zwischen den beiden, und voll Wut verlässt nun der Fremde die Hütte und beschließt, sich durch den Auwald durchzuschlagen und sich woanders niederzulassen, und er lässt die Sexin und seine Geliebte einfach zurück. Die Stimmung im Dorf führt zum Krieg, und unter der Führung des Missionars beschließen die Dorfbewohner, die Hütte der Sexin zu stürmen und die Sexin und den Fremden umzubringen. Sie bewaffnen sich mit Sensen und Fackeln und Sicheln und Steinen und Schleudern, und sie ziehen gegen die Hütte. Die Sexin sieht den Zug natürlich schon von Weitem, und sie bereitet sich auf eine Belagerung vor. Zum Glück hat die Sechse noch einen zahmen Sperber. Das ist ein Vogel, den sie und der Fremde einmal im Auwald gefunden haben, der verletzt war, den sie aufgezogen haben. Die Sechsin bemalt den Sperber mit Blut, sie malt Symbole drauf, die nur der Fremde verstehen kann, und sie lässt den Sperber frei. Der Sperber fliegt durch den Wald und findet den Fremden, der liest die Symbole und sieht, dass die Sechsin in Gefahr ist. Er kehrt zur Hütte zurück, die Hütte brennt bereits, aber der Fremde kann in letzter Sekunde die Sechsin retten. Die Dorfbewohner feiern schon ihren Triumph, aber der Missionar sieht, wie sich die Sechsin und der Fremde in den Auwald davonmachen. Und der Missionar macht sich mit einer Handvoll Getreuen auf, die beiden zu verfolgen, und es kommt zu einem Dschungelkampf im Auwald. Dabei kommt der Sechsin natürlich zugute, dass sie die Gegend sehr gut kennt und manches weiß, was die Dorfbewohner nicht wissen. Sie kennt zum Beispiel geheime Gänge, sie kann improvisierte Fallen aufstellen und sie kann die Angreifer eine Zeit lang aufhalten, indem sie sie in die Irre führt. So wie ein Vogel, der einen Feind von seinem Nest weglockt. Der Sechsin und dem Fremden gelingt es, die Feinde nach und nach auszuschalten, so ein bisschen im Rambo-Style. Der Missionar liegt schwer verwundet im Schlamm, seine Handlanger sind tot. Die Sechsin und der Fremde sind ebenfalls schwer vom Kampf gezeichnet. Sie machen ein Floß los, das die Sechsin für Fahrten im Altarmen genutzt hat, und sie dringen bis zum Hauptarm der Donau vor. Dort lassen sie sich von der Strömung flussabwärts treiben. Sie sehen die ehemalige Geliebte des Fremden am Ufer stehen. Der Fremde winkt ihr zu, aber die Geliebte steht nur da und schaut, bis das Floß hinter einer Flussbiegung verschwunden ist. Inzwischen finden die Dorfbewohner den schwer verletzten Missionar. Der erzählt ihnen, dass sich der Fremde in einen Drachen verwandelt hat und dass er, der Missionar, diesen Drachen getötet hat. Der Drache sei im Sumpf untergegangen und die Dorfbewohner feiern den Missionaren als Helden. Sie füllen den Sumpf mit Steinen, damit der Drache nicht mehr hervorkommt. Und der Missionar befiehlt, die letzten Reste der verkohlten Hütte der Sechsin abzutragen und auf dem Hügel eine Kapelle zu errichten. In der letzten Einstellung sehen wir die Bewohner des Dorfes zur neu errichteten Kirche pilgern. Die Kamera fährt nach oben, wir sehen aus der Vogelperspektive das Machfeld, die Donauauen und die Donau. Ein Sperber mit blutig bemalten Flügeln fliegt durchs Bild. Ende.
Die Schlussszene ist der Sieg des Christentums.
Der Zivilisation, würde ich einmal sagen.
Was ist die Sechsin für eine Frau?
Sie ist eine geheimnisvolle Frau. Keiner weiß, wo sie herkommt. Keiner weiß, woher sie ihr Wissen hat. Sie ist ungefähr 40 Jahre alt, schaut natürlich nach heutigen Begriffen älter aus. Sie lebt zurückgezogen und lebt eigentlich lieber allein als mit jemand anderen.
Wie setzt du die Landschaft in Szene?
Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil die Landschaft hat zu der Zeit, zu der mein Film spielt, natürlich ganz anders ausgeschaut als heute. Das heißt, man müsste so Einstellungen finden, die noch ein bisschen dieser Landschaft entsprechen, dieser kleinteiligen Landschaft und auch diesem dichten Auwald. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieser Kontrast zwischen der Wildnis des Auwalds und der Zivilisation im Machfeld ein bisschen sich in der Filmgestaltung, in der Bildgestaltung niederschlägt. Man könnte zum Beispiel das Machfeld im Cinemascope aufnehmen und in ein bisschen ausgebleichten Farbnuancen und bei den Bildern, die im Auwald spielen, das klassische Format 4:3 hernehmen und gesättigte Farben einsetzen.
Du steuerst eine echte Sage bei. Was hat es mit der Sage auf sich und wie hast du sie in die Geschichte verwoben?
Das ist die Sage vom Schloss Sachsengang. Vor langer Zeit hat an der Donau ein Drache gewohnt, der die Gegend bis ins Machfeld unsicher gemacht hat. Eines Tages kommt ein Mann, der sich als einer der 12 Apostel ausgibt, hierher und er bietet an, dass er das Gebiet vom Ungeheuer befreit. Er steigt auf sein Pferd, er verfolgt den Drachen bis zu dem Sumpf, in dem der Drache wohnt, und als er ihm nahe genug kommt, tötet er ihn mit einer Lanze, mit einer geweihten Spitze. Der Drache versinkt im Sumpf und bricht tot zusammen. Und damit er nicht zum Leben wieder erwacht, füllen die Dorfbewohner diesen Sumpf mit Steinen und errichten über den Sumpf einen kleinen Hügel. Und auf diesem kleinen Hügel entsteht später das Schloss Sachsengang.
Kannst du die Kampfszene im Auwald beschreiben? Hast du da filmische Vorbilder?
Natürlich denkt man in erster Linie an die Rambo-Filme, wo jemand durch ein... Es gibt auch Filme von John Boorman, die im Dschungel spielen und wo halt vor allem die natürlichen Voraussetzungen des Waldes eine große Rolle spielen. Das sind die Bäume, das sind Gruben, in die man hineinfallen kann.
Du meinst, die Struktur des Waldes hilft bei einem Dschungelkampf?
Die Struktur hilft im Dschungelkampf und es hilft aber nur demjenigen, der sich dort auskennt. Der kann die Vorteile des Geländes einfach nützen.
Das ist nachvollziehbar. Gibt es Massenszenen, wo die Bevölkerung von Oberhausen mitspielen könnte? Wie könnten diese aussehen?
Es gibt zwei Massenszenen. Zum einen natürlich der Sturm auf diesen Hügel, wo diese Hütte ist, wo die Bewohner mit Fackeln und Sensen vordringen. Die zweite Massenszene ist ganz am Schluss, wenn die Kapelle eingeweiht wird und das halbe Machfeld herströmt, um eben diesem Heiligen zu huldigen, der angeblich den Drachen besiegt hat.
Beschreibe mal die Schlussszene des Films.
Man sieht Massen da herströmen, sich rund um den Hügel versammeln. Die Kamera fährt hoch, man sieht ein bisschen die Landschaft, sie fährt noch höher. Man sieht das halbe Machfeld auf der einen Seite, auf der anderen Seite den Auwald. Und als letztes segelt ein Sperber durchs Bild, der mit blutigen Symbolen bemalt ist.
Welche Musik könnte zu diesem Film passen?
Ich denke mal, da sollten Instrumente verwendet werden, die es damals schon gegeben hat. Klangbleche, Klangschalen, Naturtrompeten, Trommeln, alles Mögliche. Und daraus sollte man einen modernen Soundtrack gestalten.
Gut. Wir werden diesen Ort uns anschauen und an deinen Film denken. Das war eine Folge von unserem Podcast Kopfkino. Machfeld, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge dabei, wo ich einen Kinderfilm besprechen werde, der mir eingefallen ist, als ich das Schloss Sachsengang gesehen habe, das sich ebenfalls im Ortsteil Oberhausen befindet. Bis bald!
Klappe!